SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Der Morgenauer Sitz. Ob im Wallis, im Bündnerland, in der Ostschweiz oder im Mittelland, wo immer ihr gerade seid, ihr seid Teil von einem Gemeinschaftserlebnis. Ihr gehört die Sendung persönlich live aus dem Theater im Teufelhof Basel, wo ich euch zwei spannende Persönlichkeiten darf vorstellen. Sie ist sozusagen die Chefin vom Kloster Pfarr. Dort lebt sie in einer Gemeinschaft mit 20 Benediktinerinnen. Man sagt ihre Priorin. So nennt sich ihr klösterliches Amt, die 52-jährige Priorin Irene Gassmann. Herzlich willkommen. Und er ist wahrscheinlich der jüngste persönliche Gast, den wir je hatten. Man sagt ihm eine grosse Karriere voraus, als Ausnahmetalent in klassischem Gesang. Er lebt in New York und ist über die Festtage gerade in der Schweiz. Super Gelegenheit, um ihn lernen zu können. Der 22-jährige Bariton Aeneas Homme.
Guten Morgen.
Priorin Irene, heute schon gesungen?
Ja, heute Morgen um 7 Uhr haben wir die Laudes gesungen.
Und bei euch, Aeneas Homme, heute schon gesungen?
Ein bisschen auf dem WC eingesungen, aber sonst gar nichts.
Also jetzt hier vor der Sendung?
Nein, daheim.
Daheim
immer
schon.
Immer so ein bisschen Stimmübungen.
Ja, ein bisschen Stimmübungen. Da muss man ja ständig trainieren, nehme ich an.
Ja,
das ist wie Spitzensport. Ja. Und die Sorge, ihr seid auch im Schau gekommen. Hat das damit zu tun, dass jetzt die Zeit ist von den Erkältungen?
Ja, jetzt ist überall kalt. Alle Leute husten und da kann man immer schön seinen Mund bedecken, wenn jemand im Zug anfängt zu husten.
Und wie habt ihr sonst Sorge zu eurer Stimme? Was kommt da alles dazu?
Gesunde Ernährung, Vitamin, viel Schlaf, Siesta jeden Tag.
Die machen jeden Tag ein Mittagsphysi?
Ja, ja, das muss immer in meinen Plan.
Liegt das bei euch auch drin im Kloster?
Das liegt manchmal drin. Das ist ein kleiner Luxus, den ich mir manchmal leiste. Ja.
Priorin Irene, ich weiss von euch, dass die lange Zeit nicht hat können singen. Wo war der Knüppel in der Leitung?
Ich weiss es nicht. In der Schule war das für mich Horror. Ich hatte noch so eine Szene, wo ich einmal vorsingen sollte und es einfach nicht gegangen ist. Und ich stand vorne stehen und nachher ist es wie zugegangen.
Also das ist ein Trauma, das ihr daraus herausgezogen habt. Ja. Heute geht es allerdings. Ihr nehmt aber auch schon längere Zeit Gesangsunterricht.
Genau, wir haben im Kloster immer Gesangprobe. Wir haben Einzelgesang, Stimmbildung, weil wir doch relativ viel singen im Tag.
Und ihr seid mittlerweile gut Freund geworden mit dieser Disziplin.
Ich habe sehr Freude bekommen, als ich plötzlich gemerkt habe, ich kann ja singen. Aber ich werde jetzt heute nicht mehr vorsingen. Für das haben wir ja
Profi. Priorin Irene, bei euch im Kloster ist ja sowieso die Stille ein sehr wichtiger Teil des Alltags. Wie lebt ihr Stille?
Indem wir nicht einfach schwätzen miteinander. Ich genieße das auch. Zum Beispiel am Tisch reden wir auch nicht. Wir haben eine Tischlesung. Wir können zulassen und essen. Und ich kann bei mir sein, ich kann einschalten oder ich kann in meinen Gedanken nachgehen.
Also, da gibt es auch keine Ausnahmen.
Doch, jetzt zum Beispiel morgen an Weihnachten, so an einem besonderen Fest, dann reden wir am Tisch.
Dann wird hier plaudert, oder?
Wird plaudert, ja. Und gelacht, ja. Und erzählt. Ja. Wenn auch alle dann wissen, wie ist es gestern war.
Aeneas Homme, ihr seid, ich habe es vorhin gesagt, 22, lebt in der pulsierenden, lauten Metropole New York. Stille, ist das ein Thema bei euch?
Ja, ich probiere zuhause wenig Musik zu hören. Eher, um einfach auch mal eben die ganzen Klang verarbeiten, die man den ganzen Tag hat. Und das ist so meine Stille, wenn ich dann ja, beim Essen probiere, Ruhe zu haben. Das ist fast ähnlich wie im Kloster.
Das muss man nicht übertreiben.
Nein, aber ich probiere wirklich so einen ruhigen Alltag in meiner Wohnung zu haben.
In der Wohnung, also die Wohnung als Oase, genau, in dieser hektischen Welt. Und ich nehme an, jetzt auch vor einem Auftritt, gibt es da auch irgendwelche Rituale, die stille Rituale sind?
Ja, nicht reden. Zum Beispiel, ich probiere an dem Tag so wenig wie möglich zu reden, was mir schwerfällt. Aber das ist nicht nur zum Stimmbänder schonen, sondern eben auch seine Gedanken sammeln. Ja,
Und wenn euch jemand anspricht und ein bisschen plaudern hinter der Bühne, was ist denn?
Lieb zurücklächeln und weglaufen. Ja.
Das Nonverbale ist ja etwas, das ich denke, spielt bei euch, Priorin Irene, und auch bei euch, Eneas Hummer, eine Rolle. Also im Kloster versteht man sich wahrscheinlich an diesem Mittagstisch auch, in dem, dass man einander ein bisschen zublinzelt oder in die Augen schaut.
Genau, man nimmt da sehr viel wahr. Einfach auch eben Anblick oder wie sich jemand bewegt. Da passiert natürlich Kommunikation lautlos.
Das muss ja irgendwie auch funktionieren in einem Team, wo man zusammen musiziert.
Ja, gerade auf der Bühne, wenn man in einer Oper singt und etwas passiert, kann man nicht einfach sagen, du hast etwas vergessen, sondern dann muss man mit Zeichen und Worten, also mit Lautsprache sozusagen, muss man kommunizieren. Ja.
Also ein bisschen da mit Energie.
Energie, ja, ja. Darum ist ein gutes Team ist das Wichtigste, ja, dass Kollegen harmonieren.
Musik ist bei euch in dem Sinn im Kloster, Priorin Irene, Alltag, dass ihr viel singt, aber ihr hört auch etwa Musik hören. Ihr habt mir gesagt, immer am Sonntag.
Genau, am Sonntag beim Mittagessen haben wir Musik, dann spielen wir eine CD einspielen. Und ich werde wirklich in den nächsten Tagen dann die CD einspielen, muss ich mir vorstellen.
Dann habe ich als mit ihr eine CD geschenkt. Aber jetzt müsst ihr das schon noch schnell ein bisschen klarer uns vorstellen. Also, ihr sitzt quasi am Esstisch.
Genau. Wir sitzen im Kloster eigentlich so in einem U. Wir haben kein Vis-à-vis. Wir sitzen alle hinten an den Tisch. Also, wir sehen alle einander, aber wir haben kein Vis-à-vis. Und ich denke, das ist noch wichtig, wenn man schweigt, dass man nicht so nach jemanden anschweigt, sondern ein bisschen auf Distanz. Und am Sonntag lesen wir eben nicht Tisch lesen, dann haben wir keine Lesung, sondern dann haben wir eine Tischmusik.
Und das tut ihr als Chefin tut ihr auf die Seite oder DJ?
Nein, das sind zwei Schwestern, die das machen. Und die sammeln immer CDs, oder? Und dann eine kommt die eine über eine die. Ja. Und dann schauen sie die dann entsprechend ein bisschen schauen, was passt jetzt. Und je nachdem.
Und das kann dann neben der klassischen Musik auch mal etwas Populäres sein, etwas Volkstümliches.
Genau, zum Beispiel in der Fasnacht, dann können wir auch mal einen Ländler hören oder einen Jodel oder so. Hat viele Schwestern, die das gerne hören.
Und dann sitzt ihr hier am Tisch und hören dem Ländler
und dann,
zu.
Und dann macht halt vielleicht die einen ein bisschen, oder?
Ich schlage vor,
wir
tun jetzt hier in unserer Sendung mal einen kleinen Moment für eine Minute Musik hören. Und zwar die CD, die jetzt angesprochen worden ist von Eneas Hum, wo der Herbst ist rausgekommen. Das Album heisst Awakening und daraus hören wir uns jetzt ein Stück an. Das ist «Tiefe Sehnsucht» vom österreichischen Komponist Alban Berg. Der 22-jährige Bariton Eneas Hum Zu Gast in der Sendung persönlich hier auf SRF 1, «Tiefe Sehnsucht» von Alban Berg, begleitet von der Pianistin Judith Polgarheimer, hier gehört. Und, Priorin Irin, wäre das jetzt etwas für am Mittagstisch?
Das ist sehr etwas. Ich bin jetzt gerade überrascht, so eine Stimme und so einen jungen Trübel.
Da kommt etwas rauf, hä? Wo kommt auch das her? Was sagen? Also, der Eneas Humm ist ein sehr grosser, schlanker Mann, der irgendwie noch so jung aussieht, ja, und eben nachher die Überraschung bietet. Aber er ist eben auch wirklich ein Ausnahmetalent, ist an der Juilliard School in New York. Das ist so eine Elite-Universität mit, ich habe gehört, mit eigenem Restaurant, eigenem Fitnesscenter und eigener Psychotherapiestelle.
Das sind besonders.
Ja, du seid jetzt seit diesem Sommer seid ihr dort. Genau. Was habt ihr gelernt bis jetzt?
Oh, so viel. Wir haben ein irre strenges Programm. Es ist eigentlich statistisch gesehen das strengste Programm neben Harvard, um aufgenommen zu werden. 1000 Bewerber und etwa 6 Leute werden genommen. Es ist wahnsinnig hart, aber wir lernen so viel und es ist so bereichernd. Und wenn man auch nur so erschöpft ist, freut man sich jeden Tag aufs Neue.
Das Verrückte ist, uns dünkt jetzt, der kann ja das alles schon. Ja. Oder? Was ist das Ziel?
Ja, der Juilliard School ist das Ziel, dass man sich einfach noch verbessert und dass man an sich schafft und an sich feilt und eben Sprachen lernt, auf Italienisch singen, Russisch singen. Es gibt so viele Sprachen, wo es so viele Opern gibt, wo man muss lernen. Und wenn ich Russisch singe, ich kann kein Wort Russisch und ich kann nicht einmal lesen Russisch und das muss mir auch jemand beibringen. Und
wie geht ihr denn das an? Könnt ihr uns da mal Einblick geben in das Trickdruckli, wenn man Russisch singt, ohne es zu verstehen und ja, das ja dann gleich irgendwie muss leben und spüren?
Ja, also das, eben das Leben und Spüren, das ist schwieriger, dass wenn man eben, wenn ich auf Deutsch singe, weiß ich, wenn ich sage, ich liebe dich, dann ich kann das empfinden und fühlen. Und auf Russisch, ich wüsste nicht mal, was das heisst. Und dann, ja, tut man mit phonetischen Zeichen, tut man die Sprache erkennbar machen und dann mit einem muttersprachlichen Pianist oder Pianistin das einstudieren. Und der Lehrer muss aber auch wissen, wie ein Sänger das kann in seine Technik integrieren, weil russische Vokale sind vielleicht dunkler oder sitzen anders. Ja.
Mhm. Habt ihr ein Beispiel?
Bin Russisch.
Ja.
Pack da bist du nie, da machst du nicht im Krug an. Das ist das Letzte, aber ich weiß schon nicht mehr, was der Satz bedeutet. Ja.
Könnt auch etwas auf der Getränkekarte.
Ja, genau.
Sein,
so einmal bitte. Ja,
ja, genau. Wie ist denn das eigentlich in dieser Schule, wo so eine Elite zusammenkommt? Wie lebt sich mit so viel Hochtalentierten? Sind das alles Divas?
Nein, das ist ganz schön, dass weil alle auf so einem Weg sind, wo man, meine Kollegen, die sind alle so gut. Und man weiß, man wird sich wiedersehen in 10, 15 Jahren, dass man will befreundet sein mit ihnen. Man will nicht schlecht stehen miteinander.
Weil es keine Konkurrenz gehabt.
Nein. Und die Schule wählt so gut aus, es gibt nur jemanden von meinem Typ. Also ich bin wenn sie mich wollen, ich bin der Einzige. Und wenn sie meinen Kollegen wollen, dann weiss ich, sie nehmen ihn, weil das kann ich nicht, was er kann.
Also ihr seid der einzige Bariton? So.
Nein, aber der Einzige, der zum Beispiel speziell deutsches Lied singt. Und dann wissen sie, also ich bin jetzt gerade diesen Monat irgendwie 3 Lieder gsi. Und dann sind all meine Kollegen gekommen und gesagt, wir wollen lernen von dir, wie du das machst. Und wenn sie Opern singen, wo ich noch nicht so ganz viel gemacht habe, ich gehe in jede Vorstellung und bin begeistert. Ja.
Einblick in die Juilliard School New York. Der Eneas Humm hier in der Sendung persönlich auf SRF 1. Einzigartig natürlich auch die Priorin Irin, die bei uns zu Gast ist. Sie ist eigentlich die Managerin von diesem Klosterpfarr, die ja auch verschiedene Betriebe hat. Also sakrale Textilien werden dort produziert, Wein wird produziert. Ihr habt ein Restaurant, wo ihr auch so fest angestellte Leute von aussen habt, neben den 20 Mitschwestern von euch. Das sind die Managerin, stimmt's?
Nein, ich bin Priorin. Ich bin verantwortlich für die Klostergemeinschaft und für die Betriebe. Also ich bin nicht nur Managerin, sondern ich bin in erster Linie Priorin. Und in dieser Funktion als Priorin bin ich auch verantwortlich für die Betriebe.
Mhm. Also das heisst, gleich, ihr führt so Chefinnen-Sachen durch, wie zum Beispiel jetzt Anfangsjahr wieder MAG, das Mitarbeitergespräch. Dann kommen die Schwestern auch zu euch ins Büro.
Das mache ich mit den Schwestern nicht so formell. Das ist eher, wenn es gerade ansteht, dann haben wir ein Gespräch oder ich habe offene Türen, wo man vorbeikommen kann. MAG mache ich schon mit meinen direkt unterstellten Mitarbeitenden, weil innerhalb des Betriebs braucht es das. Aber ich habe natürlich längstens nicht alle Mitarbeitenden, die bei mir direkt unterstellt sind, sondern wir haben eine Leiterin Betriebe Verwaltung und die Bereichsleitenden sind dann ehrenunterstellt.
Ihr habt kurz vor unserer Sendung erzählt, dass ihr klare Tagesablaufzeiten habt. Die Woche ist Tagwach schon um 4 Uhr ab 5 Uhr. Und dann gibt es auch klare Gebetszeiten, 6 klare Gebetszeiten pro Tag. Was ist für euch denn so ein wichtiger Moment vom Tag?
Also generell die Gebetszeiten, der Rhythmus, das finde ich etwas sehr Wohltuends. Und meine liebste Gebetszeit ist die Mittagshore, zum Mittag um 11 Uhr. Also wir fangen am Morgen um 20 ab 5 Uhr vor den Tag an. Und dann so gegen Mittag, da ist dann vielleicht so der Zuckerspiegel schon ein bisschen unten. Es ist vielleicht eben schon einiges gelaufen. Und dann finde ich das ein enormes Privileg, eine halbe Stunde in die Kirche gehen, eine Viertelstunde singen und eine Viertelstunde still sein. Und nachher aus dieser Ruhe raus am Mittagstisch, wo dann eine Tischlesung kommt und man kann essen und einfach in dieser Ruhe rein sein. Das finde ich ein enormes Privileg. Nebenzu sind die Arbeitszeiten relativ kurz. Und in dieser kurzen Zeit muss dann aber auch etwas laufen. Also darum merke ich auch, kann man dann, wenn man arbeitet, auch sehr effizient sein.
Also Fokus auf das, was man dann macht. Und dann ist man auch wieder still, dann ist man schön konzentriert auf die Arbeit.
Oder? Je nachdem, was man machen muss. Also bei einem Mitarbeitergespräch kann ich nicht nur...
Nein, um es Gottes Willen. Nein. Nonverbal. Wir leben in einer Zelle. So sagt man dem. Für unser Eins tönt das ein bisschen grob vielleicht, oder? Aber könnt ihr uns da vielleicht schnell einen Einblick geben, wie das denn aussieht in dieser Zelle?
Vielleicht muss ich kurz etwas sagen. Der Begriff Zelle kommt von Zella. Das ist Kellion. Die frühen Mönche, die in die Wüste gegangen sind, die haben ein Kellion gehabt. Das ist eigentlich wie eine Höhle, so in der Natur. Ein geschützter Raum, so eine Geborgenheit. Und daraus ist dann die Zella entstanden, Klosterzelle. Das ist für mich so, das sind meine vier Wände, so mein Privatraum. Das ist schlicht. Ich habe ein Bett, einen Schrank, eine Kommode, einen Tisch, ein bequemer Sessel, eine Gebetsecke. Das ist so einfach mein Daheim. Also das ist so ein bisschen mein Privatraum.
Und was ist euch wichtig beim Wohnen in dieser Zelle?
Also für mich muss es schön sein, es muss ordentlich sein, gepflegt sein. Ja, ich habe eher wenig aufgehängt, aber dafür schön.
Und jetzt hat es offenbar gerade frisch auch noch warmes Wasser gegeben bei euch.
Genau, wir haben in unseren Zellen...
Der René macht grosse Augen. Warmes Wasser.
Und es war eigentlich ursprünglich nicht geplant, aber wir haben gesehen, eigentlich macht es Sinn, wenn wir eben auch gerade die sanitären Installationen erneuern, so nach 50 Jahren. Und wir Schwestern haben dann entschieden, doch, wir leisten uns den Luxus, dass wir in den Zellen warmes Wasser bekommen. Vorher haben wir einfach fließendes Wasser, kaltes Wasser ist auch gegangen. Wir haben auf den Etagen duschen. Ja. Aber am Morgen so mit kaltem Wasser war man auch gerade wach, wenn man sich so hätte können.
Ich bin sicher, die brauchen nur das kalte Wasser.
Ich brauche meistens kaltes Wasser.
New York ist ja jetzt auch nicht gerade ein Ort, der bekannt ist dafür, dass die Leute gerade in grossen Wohnungen leben. Das sind auch eher, also wenn wir jetzt bei dieser Zelle sind, leben die auch in einer Art Zelle, Neas Home?
Nein, ich habe für New York sehr grosse Studio-Apartment-Wohnung. Also das heisst, man kommt durch die Küche in die Wohnung und es hat keine Wand. Also das Badzimmer ist eigen so, aber sonst hat es keine Wand und ich habe zwei grosse Fenster, was in New York ja auch eine Rarität ist.
Und dort leben die allein?
Ja.
Das gehört, also das ist der Schule.
Nein, das
ist nicht. Für euch.
Genau, ja.
Und dann kocht ihr auch für euch?
Genau, also ich, am Morgen natürlich zum Morgen. Über Mittag bin ich unterwegs und dann am Abend entweder ist man eingeladen irgendwo oder man ist beschäftigt. Mhm. Oder sonst am Abend die Haie essen, genau.
Wir gehen mal schnell ein bisschen zurück in die Zeit. Eneas Homme in Wädenswil aufgewachsen, hat zwei Halbschwestern, ist aber sozusagen als Einzelkind aufgewachsen. Ich würde jetzt sagen, in einer Künstlerfamilie. Stimmt das?
Ja, die nicht Künstler sind, sind grosse Fans von Kunst oder unterstützen. Ja.
Also das ist auch Künstler auf ihre
Viele, Art. Ja.
Es braucht ja auch noch jemanden, der Freude daran hat.
Genau, ja.
Was konsumiert ja. In dem Sinne, das Publikum. Ja, ja. Oder was für eine Rolle hat die Musikkultur in eurer Kindheit?
Das ist etwas, wo man still wurde ist und gelost hat. Ganz oft zum Morgen haben meine Eltern Bach wohltemperiertes Klavier laufen lassen. Und dann ist wirklich Ruhe und dann hört man. Und es hat dann fast etwas so Meditatives. Und ich habe das als Kind nie langweilig gefunden. Also es ist so, auch heute, wenn ich dann mal mich hinsetze und Musik höre, dann ist das etwas, wo man still wird. Und das war in der Kindheit so. Ja.
Ist dir das ausschließlich bei klassischer Musik so? Oder habt ihr dann nachher in eurer Kindheit oder auch als Teenager auch irgendwelche Popstars verehrt und das toll gefunden?
Nein.
Ist nie das Thema.
Ich habe immer
der wohltemperierte Bach hat euch immer besser gefallen.
Wahnsinn, ja. Nein, was ich verehrt habe als Kind, ich weiß noch, Klassik sah als Anne-Sophie Mutter, die ja neben ihrem wunderbaren Gegenspiel ein Mensch ist, wie man sich ja nur wünschen kann, dass man selber ist. Sie setzt sich für alle ein. Oder lang, oder ja, so Leute, die habe ich bewundert als Kind.
Ist jetzt aber auch noch ein bisschen speziell, seid ihr wegen dem vielleicht auch ein bisschen komisch angeschaut worden von Kolleginnen und Kollegen, oder ist das?
Nein, also war es nie so wichtig. Ich war ja sehr beschäftigt als Kind. Ich hatte immer zu einer Sängerknabenprobe, 3-4 Mal in der Woche.
Schon mit 6?
Ja. Und dann ist wenig Zeit geblieben für anderes. Ja. Und dort ist es aufgenommen worden. Dort war man ja. Okay.
Klar. Ja. Seid ihr gefördert worden in dem? Fragt ja, man sich natürlich.
Ja. Wenn ein Kind so eine Begabung hat, in so einem frühen Alter, wo so rauskristallisiert ist, dann müssen die Eltern das unterstützen. Also wenn man da nicht Hilfe bekommt, dann ist man hilflos.
Also da müsst ihr jetzt noch ein bisschen konkreter sagen. Also die Eltern haben manchmal schon müssen sagen, so Eneas, jetzt wird wieder geübt.
Nein, das nie.
Das
nein.
Nicht?
Nein.
Eben, das habe ich mir jetzt vorgestellt, oder? Dass nein. Man quasi
immer schaut. Die haben gesagt, vielleicht mal Aufzugi machen und vielleicht mal doch an Franz Wörtli denken.
Ja, nein. Aber die Musik ist immer im Zentrum gestanden und das hat schon mit den Sängerknaben in Zürich angefangen. Bei euch, wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, Priorin Irene, ihr seid in Dagmersellen aufgewachsen, zusammen mit einer älteren Schwester und zwei jüngeren Brüdern. Die hat viel geschafft natürlich auch auf dem Bauernhof, oder? Das war so ein bisschen prägig von eurer Kindheit.
Genau, wir haben auf dem Bauernhof viel mitgeschafft und eigentlich nicht so die Förderung gehabt in dem Sinne, eben jetzt, sei das im Sport oder in der Musik. Dafür haben wir gelernt, arbeiten, miteinander etwas machen und dann auch wieder miteinander etwas geniessen. So als Familie.
Und in der Schule, wie seid ihr aufgefallen?
Ich bin in der Schule eher vielleicht aufgefallen so ein bisschen als Streberin. Ich bin gerne in der Schule. Ich bin auch gut gewesen in der Schule oder bin gerne bei den Vorderen gewesen.
Also ihr seid jemand so gewesen, der reklamieren beim Lehrer, wenn es mal nur einen Fünfer gegeben hat?
Ja, da musste ich ja mich selber an die Ohren nehmen.
Also Ehrgeiz, also auch im Sport zum Beispiel?
Im Sport, nein, das war nicht gerade meine Leidenschaft. Dort hatte ich eher ungenügend und habe dann gemerkt, ich bringe es gar nicht, wenn ich dort viel investiere. Ich habe lieber in den Mathe investiert oder in Franz.
Sport, ist das für euch ein Thema, Eneas Homme? Schon, ihr seid dort auch stark und ehrgeizig.
Ehrgeizig nicht jetzt irgendwie mit einem Ziel, aber ich will fit sein und ich merke, dass ich singe besser, wenn meine Lunge trainiert ist und wenn ich mich fit fühle. Ja.
Aber gut, für Singen habt ihr ja nicht wahnsinnig viel Energie gebraucht in eurer Jugend. Das hat ja nicht funktioniert.
Sport habe ich,
also von dem haben wir können schieben.
Habe ich das gut können, ja.
Ihr habt eine ganz schwierige Situation in eurer Jugend. Auch. Mit 15 ist eure Mutter gestorben. Sie hat sich das Leben genommen. Was hat das mit euch gemacht?
Also das ist schon so im Vorfeld, also das ist ja nicht einfach von einem Tag aufeinander gekommen. Ich denke, für mich ist das insofern eine Prägung gewesen, glaube ich, auch für meinen Weg, für meine Gottesbeziehung. Ich habe eigentlich so in dieser Zeit wirklich einfach die Zuflucht gesucht, auch bei Gott, und das dort gefunden. Es hat mir über das hinweg auch geholfen, das hat mich gedreht. Und meine Mutter war für mich schon ein Vorbild im Glauben, weil sie selber hat das wie auch so in allen diesen schwierigen Situationen gesagt, mir kann niemand anders helfen, weder der Herrgott. Mhm. Und das ist für mich so auch ein Vorbild geworden. Und ich so gemerkt habe, auch wenn die Situation noch so schwierig ist, bei Gott findest du Zuflucht. Und ich habe das auch so erfahren.
Mhm. Ihre Mutter, muss man sagen, ist krank gewesen, oder?
Genau, mhm. Ja.
Und das hat auch die Folge gehabt, dass dir quasi auch ein bisschen weit in ihre Rolle geschlüpft seid, oder?
Ja, ich bin dann, als ja, nicht aus der Schule gekommen bin, ich daheim geblieben, auf dem Bauernhof. Ich hatte das Gefühl gehabt, ja, ich werde hier gebraucht und habe dann ja, auf dem Bauernhof geholfen, im Haushalt. Meine jüngeren Brüder waren noch da. Mhm.
Ja. Die jüngeren Brüder haben dir angesprochen, das ist ein weiterer Schicksalsschlag, den ihr erlebt habt. Der eine Brütsch hat dir mit 24 ist von einem Tag auf den anderen gestorben.
Genau,
das ist dann wieder geprüft worden.
Genau, das war sehr unerwartet, überraschend. So, ja, der Tod vom jüngsten Brüder, der eigentlich für alle von uns wirklich so ein Lieblingsbrüder war, sehr ein Liebe. Aber bei ihm habe ich so wie die Erfahrung gemacht, dass jeder Mensch hat seine Lebenszeit. Und ich glaube, er hat seine Lebenszeit von 24 Jahren. Er hat gut gelebt, er hat das Leben genossen, er hat auch mit allen ist er im Frieden gewesen. Und ich hatte so das Gefühl gehabt, es ist schmerzlich, es tut weh, aber ich glaube, sein Leben ist erfüllt.
Nichtsdestotrotz, Priorin Irene, also es geht ja um Abschied nehmen. Immer wieder im Leben von lieben Menschen, die sterben. Es geht um Loslassen.
Wie
habt ihr loslassen in diesem Moment?
Loslassen und wirklich auch den Schmerz zulassen. Also für mich hat das schon auch einfach das auch zu spüren im Körper, dass es wirklich wehtut, dass es Schmerz macht. Und dann durch das durch, wie hat das wie auch eine neue Beziehung gegeben. Also die Verstorbenen sind ja ein Teil vom Leben und ja, für mich sind die nicht einfach, sie sind nicht sichtbar da, mhm. Aber die Beziehung geht weiter.
Ihr habt nach wie vor Kontakt.
Er hat mir damals, das erinnere ich mich, meinen ersten Kumpi eingerichtet. Ich war da schon im Kloster gewesen. Und heute, wenn ich ein Problem habe am Kumpi, dann sage ich, hey Gary, hilf mir. Und häufig klappt es.
Sehr Persönliches in der Sendung «Persönlich auf SRF 1» mit der Priorin Irene Gassmann vom Kloster Pfarr. Zusammen mit dem Bariton Eneas Humdo in der Sendung. Eneas, das ist ja auch ein sehr spezieller Name. Ich weiss jetzt ehrlich gesagt, ich kenne sonst niemanden, der so heisst. Eneas ist ein sehr schöner Name. Was gibt es da so zu reden? Was habt ihr da vielleicht auch erlebt in eurer Jugend?
Schreibfehler,
ja.
Verschiedene Arten von Aussprache.
Ja.
In Amerika ein Problem, weil es wird Aeneas geschrieben, ja. Und auf meinem Pass steht Aeneas. Und dann bin ich schon also von Security abgeführt worden. Und ich habe gesagt, ah, das bin nicht ich. Und ich habe gesagt, ich bin doch ich. Und ja. Aber es ist schön, mit dem Namen aufzuwachsen. Man ist immer der Einzige.
Aber es ist anspruchsvoll, wenn man der Einzige ist.
Ja.
Oder?
Ja.
Wie seid ihr in der Schule aufgefallen, um auch gerade mal das Thema noch aufzugreifen bei euch?
Schlecht. Ich habe eine starke Dyskalkulie und ich bin durch das in meine Schulnoten so unglaublich schlecht gsi, dass ich auch so deprimiert gsi wie als Kind. Also für mich ist die Schule absolut das Schlimmste gsi. Weil es ist immer nur in der Schule auf die Schwäche angekommen. Es ist nie auf die Stärke eines Kindes angekommen. Und ja, heute immer noch. Und das finde ich so traurig, dass so viele Kinder haben so viel Stärke und die werden nirgendwo aufgefangen. Nur die Schwäche. Ja.
Aber jetzt ist es ja so, dass eure Eltern euch mit 15 ein Musikgymnasium Feldkirch im österreichischen Feldkirch ermöglicht haben. Das ist natürlich mit 15 auch ein sehr tiefer Schnitt, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Oder? Was war das für euch damals?
Ja, mit 15 so ein Halb-Internat, Halb-Schule. Das hat wahnsinnig viele gute Spuren hinterlassen. Freundschaften sind geschlossen worden. Aber auch so Sachen, wenn ich lernen musste, wie gehe ich mit 300 Euro um, wie tue ich mein Geld einteilen, wie tue ich Aufzüge selber machen, wie tue ich selber üben, Tagesplan machen und so. Und das war eine ganz tolle Zeit. Und,
also in Selbstständigkeit sehr selbstständig, richtig geschult genau. worden.
In dem Internat ist man sehr selbstständig geworden.
Heiwe?
Sehr viel, am Anfang natürlich sehr viel Heimweh, brüllt die ganze Nacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das bringt nichts. Und das bringt nichts. Ja, genau. Und dann ist man dort daheim, wo man ist. Ja.
Eindrücklich, dass man zu dem Schluss kommt. Das bringt nichts. Gut, wenn man eigentlich so richtig ausgekühlt ist, kommt
dann gibt es eh nichts mehr übrig. Ja.
Aber die Schule war gleich auch schlimm gewesen.
Ja, die Schule war auch schlimm und meine Noten sind immer schlechter geworden. Und dann hat es ein Gespräch gegeben und dann haben meine Eltern mit mir zusammen haben entschieden, ich mache alle Aufnahmeprüfungen für ein Bachelorstudium in Gesang. Und ich habe mehrere Studienplätze sofort bekommen und habe mich dann für Bremen in Norddeutschland entschieden.
Aber ihr habt, also ihr habt quasi die Schule abgebrochen.
Ja.
Mit 17 habt ihr die Schule abgebrochen. Und ihr habt auch so im Hinterkopf noch gehabt, eine Lehrstelle anzugehen als Fachmann Gesundheit.
Ja, das war noch in der Schweiz. Ich musste eine Lehrstelle finden. Und ich habe gefunden, also, was interessiert mich? Leute helfen und Medizin. Ja. Irgendwie so. Und dann habe ich sofort eine Lehrstelle bekommen. Und ich bin im Nachhinein doch froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich wäre nicht sehr lang sehr geeignet gewesen. Aber jetzt weiss ich, was die Leute leisten und was für ein wahnsinnig wichtiger Beruf das ist in unserer Gesellschaft.
Eneas Hummes hat einen ganz wichtigen Moment in eurem Leben. Das war der 21. Januar 2013. Nachmittag am 4. Uhr, da seid ihr quasi entdeckt worden. Was ist da genau passiert?
So genau weiß ich es nicht. Ich habe ein Vorsingen bekommen bei der berühmten ungarischen Sopranistin Kristina Laki, die jetzt eine wunderbare Lehrerin ist. Und ich durfte ihr dafür vorsingen. Und das war für mich so der Moment, wenn sie gesagt hat, das ist nichts, dann hätte ich das nicht weiterverfolgt vielleicht. Und dann habe ich vorgesungen Papageno aus Zauberflöte und habe also nach der ersten Strophe den Text vergessen und habe la 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 irgendetwas weiter gesungen. Ja. Und dann hat sie so Brüller abgenommen und gesagt, sie werden viel Geld verdienen.
Ja. Du hast etwas ins Kessel gekommen.
Genau, ja. Nein, sie hat natürlich dann noch gesagt, dass sie finden, ich bin sehr begabt. Und sie hat dann gesagt, sie hofft, dass ich zu dem Lehrer gehe, der mich an das beibringen kann. Und da habe ich dann gefragt, ob ich bei ihr lernen, studieren. Ja.
Also das war ja schon euer Traumberuf, oder?
Ja.
Eben
ja.
Von Anfang an, oder? Mhm. Ja. Dir hat Priorin Irene als junge Frau eigentlich eine Bäuerin werden. Genau. Wie hat er sich das vorgestellt? So.
Ich habe mir vorgestellt, Bäuerin auf einem grossen Bauernhof. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, in der Westschweiz. Ich weiß nicht warum, das war einfach so ein Floh. Irgend auf einem grossen...
La Française.
Also auf einem grossen Bauernhof, Ackerbaubetrieb. Ja.
Ja.
Also ich konnte mich nicht vorstellen, so im Berggebiet.
Hat es dir damals in eurer Jugend auch einen möglichen Bauer gegeben?
Hat es auch gegeben, ja.
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 Aber aus dieser Partnerschaft ist nichts geworden. Warum nicht?
Es ist manchmal schwierig zu sagen, warum es nichts geworden ist. Ich habe für mich schon auch gemerkt, in meinem Leben hat Gott immer einen wichtigen Platz gehabt. Und das war für mich auch in einer Partnerschaft etwas, das wichtig war, das Platz haben musste. Und ich habe mich für Gott entschieden.
Ihr seid in der Bäuerinnenschule im Klosterpfarr, hat es damals noch gegeben.
Genau.
Und dort hat er wahrscheinlich so den Reiz gespürt, dass das wirklich in die Richtung geht.
Genau,
aber das macht man ja nicht einfach von heute auf morgen, so eine Entscheidung.
Aber ich habe eigentlich sehr schnell so gespürt, die Schwestern, die haben so eine Ausstrahlung gehabt. Und ich habe gespürt, eigentlich findest du hier, was deine tiefste Sehnsucht ist. Du kannst das Leben lang bauen. Die Schwestern haben damals noch viel auf dem Bauernhof gearbeitet. Und du hast Zeit für den Herrgott. Das war eigentlich das, was mir wichtig war.
Und ich ist jetzt halt nicht in der Westschweiz.
Es ist nicht in der Westschweiz, es ist jetzt im Kanton Zürich, Aargau. Genau. Das.
Ja! Ist das jetzt ein Kompromiss? Oder? Genau.
Aber es ist auch ein schöner, grosser Bauernhof.
Ja, ja. Der Eintritt, wie habt ihr denn in Erinnerung? Der offizielle Eintritt in das Klosterleben, das Kapitel?
Mhm. Also, ich habe mich, als ich in der Bäuerinnenschule war, eigentlich schon die ersten paar Tage hat der Gedanke angefangen. Und wenn ich mich erinnere, habe ich eigentlich von der Schule gar nicht viel mitbekommen. Also ich glaube, ich war einfach wie verliebt gewesen. Ich habe immer an diesem Gedanken herumgespielt, wenn ich ging, was heisst das und was würde das bedeuten, soll ich. Und habe so gemeint, ich müsste das wie anders spüren. Also ich möchte da so eine Berufung, das sei wirklich eben ein Ruf, um mich zu hören. Und es war einfach meine Idee gewesen. Und ich habe so gemerkt, das kommt nicht mehr. Und ich habe dann so wie angefangen beten und gesagt, Herr Gott, ich bin da, ruf mich doch, ich würde kommen. Es ist nichts gekommen. Und irgendwann habe ich wie so die Geduld verloren. Und habe gedacht, ja, jetzt gehe ich einfach. Ich habe es nicht mehr ausgehalten und habe dann mit einer Schwester geredet. Und die erste Frage, die mich gefragt hat, kannst du singen? Dann musste ich sagen, nein, das kann ich nicht. Und dann sagte sie, ja, macht nichts mehr. Es geht. Und dann hatte ich mit der Priorin ein Gespräch gehabt und die hat also zu mir gesagt, ja, es haben schon viele geschwärmt, die in der Priorinenschule waren. Ich soll doch jetzt noch mal heimgehen und dann schauen. Ich bin dann in die Sommerferien von der Priorinenschule, bin mit ein paar Kolleginnen, haben wir gebucht gehabt, eine Woche Rimini. Ich bin mit denen noch am Strand auf Rimini und habe eigentlich gewusst, wenn ich heimkomme, dann ich daheim sagen, ich gehe ins Kloster. Mhm. Ja, das war nicht so einfach gewesen. Ich erinnere mich noch, dass mein Vater dann wirklich ein paar Tage fast nichts geredet mit mir. Für ihn war das sehr schwierig gewesen. Meine Schwester war damals in Florenz, die war nicht daheim. Und der Bruder hat dann zu mir gesagt, der ältere Bruder, du, ich nehme dich jeden Samstag jetzt mit auf den Tanz, du findest sicher noch die Mann.
Also der potenziell Bauer, hä? Priorin Irin Gassmann, hier in der Sendung persönlich auf SRF 1. Priorin vom Kloster Pfarr, seit 30, über 30 Jahren jetzt im Kloster.
Im Kloster, genau, 31 Jahre.
31 Jahre, um präzise zu sein. Wir haben vom Bariton Eneas Humm vorher erfahren, dass er dann eben nicht Fachmann Gesundheit geworden ist. Und hier in der Schule nicht wirklich toll reüssiert hat. Er ist nachher an die Musikhochschule Bremen. Und zwar war er dort der Jüngste im Umzug. Wie war das für euch? Immer der Jüngste zu sein dort?
Weil ich auch so von deinem Engagement am Theater gegangen bin, also mit 18 dann, musste ich mich mega behaupten. Und ab und zu auch sagen, nein, ich habe jetzt den Raum und ich darf da üben. Weil es sind ältere Kollegen gekommen und gesagt, ja, also ich habe hier reserviert. Und ich habe gesagt, nein, nichts reserviert. Also jetzt bin ich so. Und dann, aber sonst, ja, das ist eigentlich ziemlich normal geworden. Irgendwann haben sich die Leute daran gewöhnt, dass ich jung bin, aber doch auch die Leistung erbringe. Und dann hat man sich etabliert und dann weiß man, wie der Hase läuft.
Aber ist nicht auch manchmal ein Neid zu spüren gewesen?
Ja.
Oder? Dir also als junger Trüber, der schon der gut im Geschäft ist. Ja.
Neid ist immer leider viel mit dabei bei Kollegen. Meistens die, die man nicht so gut kennt, weil die wissen auch nicht, wie viel man schafft für das, was man dann später auf der Bühne hört. Wenn jemand das zum ersten Mal hört und der meint, ah, das ist einfach mir in die Wiege gelegt worden. Und dann aber jemand, der mich kennt, privat, der weiss, wie zielstrebig und wie viele Stunden und wie viele Rückschlag dazugehören.
Gut, das ist natürlich ein bisschen schwierig in diesem Metier, weil es ein Metier ist, wo man das Gefühl, das ist ja Showbusiness so, oder? Man tut ja das Gefühl vermitteln, das ging so ring.
Ja, ja, das ist ja
das ist auch ein Kompliment, wenn das Publikum das Gefühl hat, das kommt einfach vom Himmel oben ab.
Ja.
Himmel, ja. Die sind als Wunderkind eigentlich gehandelt worden, jahrelang. Viele haben euch schon eine grosse Zukunft vorausgesagt. Wie lebt es sich mit solchen Aussagen, mit solchen Prognosen?
Also, der Titel ist mir ja gegeben worden. Ich habe den nie selber mir gegeben, Gott sei Dank.
Medien haben euch den gegeben.
Medien haben mir den gegeben. Und ich bin sehr vorsichtig, den überhaupt zu benutzen, weil ich finde, was ist schon ein Wunderkind? Sehr ein grosser Begriff, den man ausfüllen muss.
Also konkret hat es mich belastet?
Nein, es hat mich nie belastet. Aber ich wollte immer mir selber bewusst sein, dass das alles ein Prozess ist, ein Wachstum. Und man wächst mit den Aufgaben, man wächst mit dem Üben, mit auch Misserfolg. Und nur ein Wunderkind zum Sein ist ja noch nichts. Nur ein Wunder, je grösser das Wunder, desto grösser die Arbeit, die damit verbunden ist eigentlich. Mhm. Ja.
Der René als Hum, der die Arbeit betont. Aber gleich, ich bin, geht es euch nicht an, so priorisieren. Ich bin sehr erstaunt, von einem 22-Jährigen so Reflexionen zu hören. Das hat natürlich schon damit zu tun, dass ihr auch viel mit älteren Leuten zusammen gesehen habt.
Ja.
Das hat sehr viel mit dem. Ja. Die können das ja auch im Kloster. Die haben eure Mitschwestern, sie sind alle fast älter, nehme ich an.
Ja, ich bin im Alter nachher bin ich die Jüngste.
Also, jetzt haben wir die gleiche Situation.
Es ist einfach ein bisschen verschoben von den Jahren her. Genau. Aber bin auch, ja, als ich eingetreten bin, meine nächste ältere Schwester war 17 Jahre älter. Ja. Es war ein rechter Abstand zwischen ihnen. Wobei ich das eigentlich nie so empfunden habe. Weil, ja, es waren Menschen mit der gleichen Sehnsucht, mit dem gleichen Lebensziel.
Und der gleichen Kleidung.
Und der gleichen Kleidung.
Das macht auch noch viel aus, oder? Das macht viel aus. Es ist nicht irgendwie jetzt jemand Junges, der ganz in modischen Sachen daherkommt, sondern man ist immer gleich gekleidet. Wie wir erfahren haben, und zwar Werchti und Sundig. Wir haben zwar zwei verschiedene, aber sie sehen gleich aus.
Genau.
Das haben wir vor den Zähnen schon zusammen besprochen. Das nächste Jahr feiert das Kloster Fars 888. Bestehen. Das ist ein Wahnsinn, oder? Also, heute leben noch 20 Mitschwestern in diesem Kloster. Wie fest macht euch denn jetzt die Zukunft Kummer?
Also ich habe gerade gehört, Sie haben ein Wörtchen gebraucht. Noch. Es sind über die Jahrhunderte, über fast die 900 Jahre, waren es im Schnitt zwischen 18 bis 25 Schwestern, die im Klosterfahr gelebt haben. Also somit ist eigentlich 20 ein guter Durchschnitt, den wir haben. Und von der Altersstruktur her, ja, das ist eine Herausforderung. Aber ich wehre mich, das Durchschnittsalter von unserer Gemeinschaft auszurechnen, weil ich finde, das sagt nichts aus, sondern die Lebendigkeit dieser Einzelnen. Und ich spüre einfach, dass meine Mitschwestern, die sind sehr lebendig, sehr offen, die machen auch ganz vieles mit. Die sind jetzt, sagen, ja klar, wir feiern doch 888 Jahre, wir müssen nicht warten bis 900 Jahre, sondern jetzt.
Ist schon eine super Nummer, 888, das hat ja schon fast etwas Magisches.
Ja,
das, aber gleich, als Priorin überlegt ihr euch doch auch, ihr habt ja auch quasi das mit als Auftrag zu schauen, wie geht es weiter in Zukunft. Und die Tatsache ist, das liest man jetzt gerade auch in diesen Tagen immer wieder in den Zeitungen, ist das ein Thema, dass es bei jungen Leuten immer weniger auch Leute gibt, die sich für das interessieren, die vielleicht auch nicht mehr so in die Kirche gehen und so. Das heisst nicht, dass sie nicht an Spirituellem interessiert sind. Ich glaube, da muss man neue Wege finden. Was studieren die dort?
Ja. Also für mich ist das eine, so eine Geschichte haben, eine Institution, die 900 Jahre alt ist, das hat auch Höchst und Tiefs gegeben. Das gibt einmal einfach auch ein Grundvertrauen. Es hängt nicht an mir, dass das weitergeht. Aber ich glaube auch, dass gerade eine benediktinische Spiritualität, dass das etwas ist, wo heute durchaus sehr viele Menschen danach fragen. Also gerade zu der Tagesrhythmus mit diesen Unterbrechungen, das ist etwas, was in der heutigen Zeit fehlt. Oder Stille haben in unserer lebendigen Zeit. Eine Geschichte haben in einer kurzlebigen Zeit. Ich denke, wir haben ganz vieles, wo Menschen heute Sehnsucht haben danach. Was vielleicht eher so viele ein bisschen zurückschreckt, das ist so die Verbindlichkeit, einen Entscheid zu fällen. Ich trete hier ein und ich bleiben da, das Bleiben. Aber auch das ist eben auch ein Wert, den ich merke, sich entscheiden für etwas und den Weg gehen. Das setzt so viel Energie frei. Ich bin sehr zuversichtlich, bin auch dankbar, dass ich die Zuversicht spüre. Bin gespannt. Ich bin selber extrem gespannt, wie das bei uns in 5 Jahren oder in 10 Jahren aussieht. Es wird sich sicher vieles verändern. Vielleicht gibt es auch Frauen, die sagen, ich lebe eine bestimmte Zeit mit, in einer unterschiedlichen Verbindlichkeit. Mhm. Also ich kann mir da durchaus verschiedene Modelle vorstellen.
Ausser jetzt Männer.
Wir sind nicht männerfreundlich, aber wir sind eine Frauengemeinschaft und die Männer, die schicken mir auf Einsiedeln.
Heilig.
Wir gehören ja schließlich zusammen.
Das gehört zusammen, also, oder?
Ja. Wir haben schon gefreut wegen warmem Wasser.
Wir haben das sicher schon lange.
Ja. Wir haben Weihnachten, wir haben Heilig oben heute. Gibt es jetzt heute bei euch auch ein Singen vor dem Tannenbaum?
Ja, eher spontan mit der Familie wahrscheinlich. Und ich werde die Gruppe anführen.
Wahrscheinlich ist das so eine Pflicht, die du nehmen müsst.
Ja, aber das gehört dazu.
Es gibt spezielle Rituale. Ihr seid jetzt, habt ihr mir im Vorfeld gesagt, nicht so religiös verbunden, aber gibt es Rituale, die ihr pflegt? Jetzt ja, heute oder morgen?
Natürlich, also immer 24. ist im kleineren Kreis und es gibt immer feines Essen, gutes Trinken, alles Mögliche und Geschenke natürlich. Und am 25. ist bei den Großeltern. Wir sind eine riesige Familie mit 9 Enkel, 5 Urenkel mittlerweile. Und das sind also für mich wie Neffen und Nichten und das ist das Ritual, dass wir zusammenkommen.
Ja. Und das Essen hat er angesprochen.
Und das Essen natürlich.
Gibt es da etwas Spezielles?
Meistens ist es ein Schinken im Brotteig und es ist so groß, dass wir sagen, das ist ein Mammut.
Priorin Irene, wie ist das bei euch kulinarisch? Auch so eine Erinnerung, die es gegeben hat immer?
Also im Kloster ist es am Heiligabend eher einfach. Es gibt etwas, das ein bisschen Boden gibt. Eine Tradition, die zu Weihnachten oben ist, das ist Käshörnli. Also es gibt Käshörnli. So
ja, was heisst das? Es gibt ein bisschen Boden.
Ein bisschen Boden?
Das Kloster wird immer interessant. Ja.
Weil der Tag ist dann noch lang. Also wir haben,
okay.
Wir haben so, wie am 7. haben wir die Mette. Das ist so 1,5 Stunden gesungenes Gebet. Das ist sehr feierlich, mit Lesungen gesungen. Und dann am 11. ist Mitternachtsmesse. Also das ist alles. Das braucht noch ein bisschen Energie.
Ich habe vor einer Woche schon mal mit euch geredet und da habt ihr mir gesagt, ihr wisst noch nicht so recht, wie ihr jetzt das weit angeht an diesem Heilig oben. Genau. Ihr habt den Wunsch, das mal ein bisschen anders zu machen als bis jetzt. Die sind am Diskutieren. Ja. Was haben jetzt die Diskussionen gefruchtet?
Ja, oder wir haben den Wetterbericht beobachtet und haben uns jetzt entschieden, vor 3 Tagen, dass wir den Mitternachtsgottesdienst verrossen möchten, im Freien. Und zwar sind wir am 1. Adventssonntag in einer Predigt dazu angeregt worden und haben eigentlich die ganze Adventszeit überlegt, wo könnten wir es machen, wenn wir es verrossen möchten, vor dem Stall oder auf der Wiese. Wir haben so Vor- und Nachteile abgewogen und es ist natürlich sehr wetterabhängig. Die Schwester gesagt, also wenn es regnet, dann gehen wir nicht raus. Der Himmel hat uns erhört, also das Wetter ist gut, doch. Wir werden das heute von aussen machen. Jesus ist ja damals auch geboren von aussen und nicht in einer warmen Kirche. Also wir treffen uns auf einem Parkplatz vor dem Kloster und dann schauen wir, was geht.
Und wenn es kalte Füße gibt, habt ihr jetzt warm Wasser in den Zähnen.
Warm Wasser und nachher sicher noch ein warmes Tee oder einen Punsch.
Punsch ist vielleicht auch nicht eine schlechte Idee, so am Heiligabend. Priorin Irene, ihr habt im Verlauf von dieser Stunde einen jungen Mann lernen können. Also, ihr müsst jetzt nicht mehr anschauen. Was nehmt ihr von dieser Begegnung mit?
Ich bin sehr berührt, eigentlich mehr einfach auch zu spüren, dass ein Sänger, jemand, der so Karriere macht, dass das ganz. das braucht eine Persönlichkeit. Das ist nicht einfach nur so, sondern das ist wirklich ein Mensch. Also habe ich jetzt so erfahren, wo wirklich lebt und gern lebt, aber auch sich bewusst ist, was Leben heisst. Nicht einfach nur an sich denken, sondern für die Menschen da zu sein.
Eneas Hund. Ihr habt Priorin Irene lernen können. Was nehmt ihr von dieser Begegnung mit?
So eine ganz tiefe Verbundenheit mit ihrem Glauben, wo bewundernswert ist. Also ich finde das wahnsinnig schön, wenn jemand Religion so lebt und so.
Obwohl ihr selber nicht lebt?
Ich lebe es nicht. Ja. Nein, aber wenn das jemand lebt, finde ich das wahnsinnig bewundernswert und auch für die Menschheit etwas macht. Und es war wahnsinnig spannend. Ich habe noch nie mit jemandem von ihrem Beruf können so intensiv reden. Sehr schön. Vielleicht gehe ich auch für meine Ferien.
Ja. Jetzt machen wir einfach mal einen Tannenbaum. Ich bedanke mich sehr, Priorin Irene Gassmann vom Kloster Pfarr. Merci vielmals, Eneas Hum, Bariton, erst 22, schon so reflektiert. Merci vielmals fürs Dasein. Und euch allen, danke schön fürs Dabeisein und ganz schöne, friedliche, besinnliche Weihnacht allerseits. Auf Wiederhören.
Käshörnli im Kloster bei der Irene Gassmann, Priorin, und Mammutbraten daheim beim Eneas Hum. Er war Opernsänger. Die beiden waren zu Gast beim Dani Vorler hier an Heiligabend auf SRF 1 in der Sendung «Persönlich». Sie ist aus dem Teufelhof zu Basel gekommen, für Technik verantwortlich gewesen, sind der Thies Ganz und der Maurice Wetter. Wir wiederholen die Sendung heute Abend ab der 10. Und persönlich in einer Woche, das ist der 31. Dezember, das gibt es aus dem Papiersaal Seal City in Zürich mit dem Schauspieler Beat Schlatter und der Mitbesitzerin vom FC Zürich, der Heliane Canepa. Persönlich also in einer Woche hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.